Es ist meistens so ab 35, dann hat man ein paar Jahre gearbeitet, ist gerade dabei, sich was aufzubauen, ist vielleicht auch schon auf dem Partner-Track, was auch immer. Und dann kommen die Kinder. Und viele Leute haben eben gar nicht auf dem Schirm, dass das eben wirklich eine ganz große Veränderung des eigenen Lebens dann auch bedeutet.
Schön, dass ihr beim Podcast von Legal Truffles dabei seid. Wir machen Next-Gen Lawyers und Next-Gen Law Firms für euch hör- und sichtbar. Ich bin Jana Saiz-Garcia, die Gründerin von Legal Truffles, der ersten Personalberatung für Legal Recruiting mit Fokus auf New Work Consulting. Hallo Anna, herzlich willkommen im Podcast von Legal Truffles.
Hi, liebe Jana, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
Ich danke dir, dass du der Einladung gefolgt bist. Nachdem wir uns ja auch schon mehrere Male live sehen durften, dass du auch sagst, ja, hey, ich habe Bock auf den Podcast, klar.
Definitiv.
Ja, also für alle, die gerne wissen wollen, woher wir uns kennen, der Anfang ging sehr, sehr fix auf LinkedIn und dann haben wir uns erstmalig bei einem Netzwerktreffen von Anja Schäfer kennengelernt. Grüße an dieser Stelle, ganz lieb. Und dann nahm das Ganze so seinen Lauf. Wir hatten dann mehrere Präsenz-Events, wo wir uns weiter kennengelernt haben, viele gemeinsame Themen gefunden haben und uns gegenseitig halt auch verfolgen und unterstützen. Folgendes, Anna, ich stelle dich einfach mal ganz kurz mit meinen Worten vor und dann bekommst du selber natürlich deine Bühne noch. Also du bist aktuell Karrierecoach und Trainerin für Juristen und Juristinnen. Das jetzt schon seit fast 5 Jahren in der Selbstständigkeit. Mutter von 2 Kindern, von der Historie, du warst Anwältin und Inhouse-Juristin, warst sogar auch 1 Jahr als Personalberaterin tätig für Juristen. Du hast dich spezialisiert und zum Business-Coach zertifizieren lassen. Und was total spannend ist, dass du eine zusätzliche Coaching-Ausbildung durchlaufen hast, nämlich zum Rethinking-Imposter-Syndrom. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. So haben sich deine aktuellen Themen ergeben, nämlich das zum Imposter-Syndrom, Perfektionismus, Prokrastination, Stressbewältigung und Vereinbarkeit von Karriere und Familie, wo auch unsere großen Schnittstellen liegen.
Genau.
Genau. Zielgruppe, Juristen und Juristinnen auf allen Karrierestufen, also wirklich vom Berufseinstieg bis zur erfahrenen Führungskraft. Du bietest Einzelcoachings, Workshops, Trainings, Keynotes, Vorträge. Hast auch eine eigene LinkedIn-Reihe ins Leben gerufen, und zwar Karriere im Recht, wo du immer freitags inspirierende Persönlichkeiten aus der Rechtsbranche vorstellst. Mit Silvia Jenner zusammen, liebe Grüße, habt ihr auch zum Personal Branding was gestartet. Mit Annika Seeberg hast du Give a Girl a Rope, eine ganz tolle Initiative, ins Leben gerufen. Nee, nicht ins Leben gerufen, du bist mit am Boot geholt worden, ja, ne? Genau.
Seebach, Speakerin, genau.
Genau, das ist auch eine ganz tolle Sache, gerade für Nachwuchsjuristinnen. Und jetzt zuletzt bist du auch mit im Netzwerk der Paragrafin Deutschland aktiv geworden. Diese ganze Sichtbarkeit, diese ganze Content-Erstellung, die du wirklich unermüdlich auf LinkedIn lieferst, hat jetzt auch im März dazu geführt, dass du von der Community in der Liste der Legal Influencer von Legal Nerd gewotet bist. So, Luft holen. Ja, Anna, was möchtest du noch ergänzen?
Danke für die Vorstellung, sage ich. Ich würde sagen, da gibt's nicht mehr viel zu sagen, genau, weil du es angesprochen hattest, die Imposter-Weiterbildung in Amerika, die habe ich gemacht, weil ich einfach in meinen Coachings festgestellt habe, dass das Thema, ich fühle mich wie ein Hochstapler, wie eine Hochstaplerin, sich einfach ganz oft wiederholt hat, und da wollte ich einfach noch mal ein bisschen tiefer gehen und habe mir eine Weiterbildung gesucht bei einer der führenden Persönlichkeiten weltweit, bei Dr. Valerie Young habe ich die Weiterbildung gemacht, und es war einfach nochmal wahnsinnig bereichernd, und genau.
Das kann ich mir vorstellen. Spannend, vor allen Dingen auch sich so eine Spezialisierung herauszusuchen. Ja. Ich finde ein Zitat auf deiner Homepage sehr, sehr treffend, was auch dich auszeichnet, und zwar: mit allem, was du tust, geht es dir nicht nur um Leistung und Zielerreichung, sondern auch um die richtige Balance zwischen High Performance und Wohlbefinden zu finden.
Ja, das ist wirklich der Dauerbrenner. Also ich habe ganz, ganz viele Personen, die zu mir kommen, entweder im Einzelcoaching oder auch in den Workshops, die einfach extreme Ansprüche an sich selbst haben. Also wirklich dieses Thema High Performance. Und gleichzeitig dann aber eben auch oft gekoppelt, für Außenstehende auch teilweise auch gar nicht nachvollziehbar oder in der Regel nicht nachvollziehbar, mit sehr vielen Selbstzweifeln gekoppelt. Also wirklich quasi Jura auf dem Hochreck, ganz spannende Karrieren und aber eben gleichzeitig auf der anderen Seite dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich bin vielleicht ein Hochstapler, eine Hochstaplerin und dieser massive Druck, der dann einfach teilweise auch im schlimmsten Fall wirklich zu einem Burnout führen könnte.
Da sind wir genau in der Frage, die ich dir jetzt auch als erstes gestellt hätte. Wie wirken denn aus deiner Perspektive diese Schwerpunkte, die du auch gesetzt hast, in der Begleitung von Juristen und Juristinnen zusammen?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Gerade das Thema Hochstapler-Syndrom, Hochstapler-Phänomen, Imposter, führt dazu, dass ich dann entweder zu viel mache, also diese Überkompensation im Sinne des Perfektionismus, also weil ich das Gefühl habe, oh, irgendwann merken alle Leute, dass ich eigentlich das gar nicht so richtig drauf habe, wie sie vielleicht meinen, führt eben entweder dazu, in den Perfektionismus abzurutschen, dass ich eben quasi immer mehr mache, immer mehr und irgendwie so dieses, das Beste ist nicht gut genug, oder auf der anderen Seite in Richtung Prokrastination, negatives Aufschieberverhalten, verfalle. Also das sind so die zwei Coping-Strategien, die sich aus dem Hochstapler-Phänomen oft ergeben, entweder die Tendenz zum Perfektionismus oder die Tendenz eben zum negativen Aufschiebeverhalten, quasi in Schockstarre zu verfallen und überhaupt nicht ins Handeln zu kommen. Und das führt eben auch alles wieder zu sehr starkem Stress. Und wenn dann noch das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie obendrauf kommt, dann wird es schwierig.
Das kann ich mir vorstellen. Du coachst ja wirklich vom Einstieg bis zur Führungskraft. Was nimmst du denn da insbesondere in deinen Karrierecoachings wahr, wo du auch gerade Vereinbarkeitsthemen angesprochen hast, welche davon in den verschiedenen Lebensphasen besonders präsent sind?
Also was ich sehr oft merke, ist einfach, dass sich so viel im Leben der Klientinnen und Klienten ändert, wenn die Kinder kommen. Und das ist meistens so, weil das Jurastudium, die ganze juristische Ausbildung einfach sehr lange dauert. Es ist meistens so ab 35, dann hat man ein paar Jahre gearbeitet, ist gerade dabei, sich was aufzubauen, ist vielleicht auch schon auf dem Partner-Track, was auch immer. Und dann kommen die Kinder. Und viele Leute haben eben gar nicht auf dem Schirm, dass das eben wirklich eine ganz große Veränderung des eigenen Lebens dann auch bedeutet. Und die rutschen dann so ein bisschen rein und merken dann irgendwann, oh, ich habe mir das vielleicht auch alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Und ich meine, wir sind ja beide Eltern, machen wir uns ja nichts vor. Eltern sein ist einfach verdammt anstrengend. Und gerade wenn wir dann auch noch einen anspruchsvollen Job haben, viele Eltern arbeiten ja beide, entweder beide Vollzeit oder einer Vollzeit, der andere aber jetzt auch nicht unbedingt in 10 Stunden pro Woche, sondern also, ja, es ist viel zu tun. Und gerade wenn man eine Tendenz hat, perfektionistisch zu sein im Job, und das sehe ich ganz oft, Leute, die einfach wirklich diese gute Leistung erbringen wollen und vielleicht auch schon so ein bisschen ins Thema Perfektionismus gleiten, dass sie den Perfektionismus eben auch ins Privatleben natürlich mitnehmen. Also wir sind ja nicht unterschiedliche Persönlichkeiten im privaten und im beruflichen Kontext, sondern wir sind ja eine Persönlichkeit. Und der Perfektionismus macht eben auch vor dem Thema Familie keinen Halt. Und wir haben einfach extrem hohe Erwartungen teilweise an uns, die wir einfach meistens gar nicht erfüllen können, ehrlich gesagt.
Gut, das auch mal so offen ausgesprochen zu hören, dass man es auch gar nicht muss, aber einen Weg finden kann, damit umzugehen.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht eben nicht darum, dass ich auf Teufel komm raus alles perfekt hinkriegen muss, sondern ganz im Gegenteil auch mal zu sagen, okay, ich muss einfach jetzt auch hier Prioritäten setzen, weil mein Tag hat eben auch nur 24 Stunden und ich bin als Person ja auch noch da. Und das vergessen zum Beispiel auch ganz viele. Die kümmern sich um den Job, die kümmern sich um die Familie, aber die vergessen, dass sie sich auch um sich selbst kümmern müssen.
Ja, das ist wichtig, dass du das genau so auf den Punkt nochmal bringst. Wenn man jetzt sich deine Profile anguckt bei LinkedIn und bei Instagram, kann man denken, dass du hauptsächlich im Juristinnenbereich unterwegs bist. Ich weiß allerdings aus unseren Gesprächen, dass du sehr viele männliche Juristen auch als Coaches begleitest. Und mich würde doch da mal interessieren, gibt es zwischen den Geschlechtern Unterschiede bei den Vereinbarkeitsthemen? Was nimmst du wahr?
Also ich nehme zum einen schon auch noch dieses klassische Rollenbild wahr, also dass die meiste Care-Arbeit wirklich noch an den Frauen hängen bleibt. Das nehme ich immer noch deutlich wahr. Ganz egal, was der Job der Frau ist und also egal, ob sie jetzt in Vollzeit oder Teilzeit arbeitet, ist schon noch so dieses ganze Thema Care-Arbeit und ja auch das ganze Thema Mental Load, was damit ja einhergeht, dieses passen meinem Sohn die Gummistiefel im Kindergarten noch, habe ich an das Geburtstagsgeschenk für XY gedacht, was ist überhaupt mit den Sommerferien, wann muss ich mich um die Betreuungsplätze für die Sommerferien kümmern, also diese ganzen Sachen, dieses ganze Thema Mental Load. Und die Care-Arbeit bleibt einfach aus meiner Erfahrung, so wie ich es im Moment wahrnehme, schon auch immer noch zum größten Teil an den Frauen hängen. Was ich aber schon feststelle, ist eine gewisse Tendenz der Klienten, die zu mir kommen, der männlichen Klienten, dass sie sagen, ja, sie möchten gerne Karriere machen und sie möchten gleichzeitig aber auch trotzdem ein präsenter Vater sein. Also sie möchten auch teilnehmen am Leben der Kinder. Und dass das leider immer noch kritisch betrachtet wird im Umfeld, sei es im Kanzleiumfeld, sei es im privaten Umfeld. Also dieses, dass die Väter in Elternzeit gehen, das sehe ich in der Rechtsbranche immer noch sehr selten. Und ich spüre aber zumindest bei den Leuten, die sich an mich wenden, schon auch eine gewisse Tendenz, dass sie das auch ändern wollen. Dass sie vielleicht auch juristisch wirklich auf dem Hochreck weiterhin arbeiten möchten, aber vielleicht auch in flexibleren Arbeitszeitmodellen.
Kommen Sie von denen, die zu dir finden, bevor die Familienplanung startet, eher zu dir? Oder ist es gar nicht so, also total unterschiedlich, auch schon wenn die Kinder da sind?
Das ist eine super spannende Frage. Die meisten haben das Thema einfach gar nicht auf dem Schirm. Also das heißt, die meisten kommen wirklich erst quasi, ja, man kann schon fast sagen, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Also wenn es wirklich, wenn sie merken, oh, so kann es hier gerade nicht weitergehen. Das ist, sie zerreißen sich, es ist einfach zu viel. Und ganz wenige kommen schon, weil sie das schon vielleicht im Freundeskreis mitgekriegt haben, die sagen, okay, ich werde jetzt bald Vater und ich möchte davor auch nochmal meine eigene Rolle zum Beispiel klären und auch meine Bedürfnisse. Und ich möchte es einfach im Vorfeld schon ein Stück weit angehen, obwohl ich vielleicht nicht ganz genau weiß, was mich wirklich im Endeffekt dann erwartet. Aber ich möchte schon mal einfach mich selbst da ein bisschen besser positionieren, in Anführungsstrichen.
Was ich total spannend finde, ist, dass das halt auch eigenmotiviert ist von deinen männlichen Klienten und Coaches, dass sie zu dir kommen und da aktiv Hilfe suchen. Ich glaube, dass das auch zeigt, wie sich das Rollenbild und der Wunsch nach einer aktiveren Rolle halt verändert.
Ja, und ich finde das ganz bemerkenswert, so wahnsinnig vorausschauend einfach, dass man sagt, ich möchte da eben nicht einfach so reinschlittern, in dieses, und man ist ja auch wahnsinnig fremdbestimmt dann auf einmal, sondern ich möchte schon schauen, was kann ich aktiv beeinflussen und was kann ich ein Stück weit steuern und wie können wir uns bestmöglich als Eltern auch vorbereiten?
Wie viele Coaching-Sitzungen sind es dann so, wo wenn jemand mit so einem Thema zu dir kommt, mal grob geteilt, also wie gehst du davor?
In der Regel reichen auch schon wenige Sitzungen aus. Ich biete immer im Bereich des Persönlichkeitscoachings biete ich immer erstmal 4 Sitzungen an für den Start. Das sind aber auch Coaching-Pakete, nenne ich es. Das heißt, man bekommt auch sehr viele Reflexionsaufgaben für zu Hause, dass man eben nicht nur die Coaching-Sessions an sich nutzt, sondern einfach auch wirklich zwischen den Sitzungen auch ganz viel an sich arbeiten kann. Und was ich da auch immer einbette, sind die sehr umfangreichen Persönlichkeitsanalysen der Universität Lüneburg, eines Spin-offs der Universität Lüneburg, dass man einmal seine eigene Persönlichkeit auch ein bisschen besser beleuchtet und dann einfach mit diesen Informationen aus der Persönlichkeitsanalyse, vielleicht auch von den sogenannten inneren Antreibern, dann auch einfach schaut, okay, was brauche ich denn überhaupt? Was ich zum Beispiel auch oft raushöre dann aus, was sich aus den Persönlichkeitsanalysen ergibt, ist, dass viele meiner Klientinnen und Klienten dazu tendieren, introvertiert zu sein. Also, dass sie eben, Introversion hat nichts mit Schüchternheit zu tun, sondern dass sie einfach ihre Kraft aus dem Alleine sein auch ziehen. Also das heißt, es sind einfach Personen, die auch gerne mal fokussiert arbeiten, wirklich mal so richtig abtauchen. Und das Thema Introversion kann natürlich dann auch wieder beim Thema Vereinbarkeit auch eine Rolle spielen, weil wenn ich einfach schon im Beruf sehr viele Termine mit Mandanten habe, was auch immer, und dann am Wochenende beispielsweise die Kinder auch noch die ganze Zeit an mir rumzehren, und wenn ich das einfach aber dann auf dem Schirm habe, dass ich einfach meine Energiereserven auch mal durch kleine Auszeiten auffülle, dann ist es total wichtig, dass ich am Wochenende einfach auch mal sage, auch, und da ist auch wieder Kommunikationsthema, dass ich einfach meiner Partnerin, meinem Partner und den Kindern einfach sage, ich brauche einfach am Samstag auch mal ein Stündchen für mich alleine. Und das ist aber, da ist eben der erste Schritt auch schon mal, dass ich überhaupt weiß, was brauche ich denn überhaupt, dass ich meine Bedürfnisse kennenlerne und dann im nächsten Schritt sie kommuniziere und auch wirklich darauf achte, dass ich sie auch wirklich einhalte, weil im hektischen Alltag
ist ja, ja geht das unter.
Me-Time, das ist ja das Erste, was wir streichen. Aber dass wir uns selbst auch als wichtigste Ressource sehen und unsere Bedürfnisse wirklich auch wahrnehmen und ernst nehmen.
Ja, ich fühle mich gerade selber auch total ertappt, weil genau das, was du schilderst, ist, ist eine Rolle, in die man ganz schnell wieder zurückrutscht, wenn es stressig wird, wenn viel im Job, im Berufsalltag ja wirklich auf dem Tisch liegt und gehandelt werden muss und dann noch das Privatleben dazu kommt. Ja.
Aber dann eigentlich erst recht, dann ist es ja, dann, wenn es stressig ist, dann erst recht zu sagen, so, damit es hier auch alles irgendwie weiterhin läuft, und da gibt es auch diesen schönen Spruch im Flugzeug, put on your oxygen mask first before you help others. Mhm. Also wirklich dieses, eben, du bist selbst einfach deine wichtigste Ressource und wenn du irgendwann nicht mehr kannst, ist damit wirklich gar keinem geholfen.
Ja. Was verändert sich denn aus deiner Perspektive bei deinen Klienten und Klienten in puncto Vereinbarkeit nach den ersten Berufs- oder nach den ersten Jahren im Beruf?
Da ändert sich wirklich viel, sobald eben die Kinder kommen. Entweder freiwillig, weil sie schauen, dass sie flexiblere Arbeitszeitmodelle finden, oder eben leider dann teilweise auch wirklich unfreiwillig, weil sie merken, so kann's hier nicht weitergehen, weil sie einfach merken, sie sind zunehmend erschöpft. Genau, also das ist wirklich, und das geht fast allen so, weil es ist einfach, wir haben diesen ganz krassen Schlafmangel in den ersten Jahren. Wir sind quasi in der Rush-Hour des Lebens und das ist einfach das große Problem. Wir haben so große Erwartungen an uns selbst, an den Job, dass es in der Familie alles perfekt ist, haben dann leider auch noch eben den Vergleich durch Instagram, der ja noch neuerdings, also was heißt neuerdings, aber das hat sich ja in den letzten 10 Jahren auch nochmal einiges geändert, dass man, wenn man Instagram aufmacht, dass man dann eben auch sieht und auch durch den Algorithmus wird einem das dann ja auch verstärkt angezeigt, irgendwie, dass dann das Zuhause alles nur in den schönsten Pastelltönen eingerichtet ist und die Kinder auch wirklich immer nur gesunde Sachen essen und man selbst vielleicht dann sagt, okay, bei mir reicht es jetzt einfach von der Zeit her nicht mehr für was anderes als Fischstäbchen und keine Ahnung oder zum 10. Mal hintereinander Nudeln. Also auch da dieser Vergleich, der dann auch nochmal den Druck erhöhen kann.
Oder wie viele andere dann doch noch schaffen, Sport zu machen und für sich selber, ja, genau.
Oder noch Gastgeber sind und was auch immer, genau. Die Liste, die könnte man ja ewig fortsetzen, ja. Also dieser Druck, der durch Social Media einfach auch nochmal vergleicht und der durch Social Media auch nochmal passiert. Und da muss man aber einfach sagen, Social Media ist eben immer nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt des Lebens der anderen. Und die präsentieren ja einfach auch ganz gezielt ihre schönsten Momente. Und da ist auch sehr viel Fake dabei.
Ja. Und das ist ja was, was unabhängig vom Familienthema ist, ne? Also das kann ja jedem passieren, diese Vergleichbarkeit, ja. Wir waren ja jetzt gerade mal so im Bereich der Berufseinsteiger, erste Berufsjahre, so bis Familiengründung, sage ich mal grob. Du coachst ja auch Führungskräfte. Gibt es aus deiner Perspektive und deiner Erfahrung Vereinbarkeitsthemen, die insbesondere bei Führungskräften präsent sind?
Ja, also ich finde, dass Führungskräfte eine ganz, ganz wichtige Vorbildrolle auch spielen an der Stelle und dass man eben auch mal als Führungskraft auch mal offen sagen kann, es ist verdammt anstrengend. Gerade das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, es ist einfach, egal auf welcher Hierarchiestufe man sich befindet, es ist einfach verdammt anstrengend, beides parallel zu machen und da auch einfach mal so ein bisschen Real Talk.
Echtheit,
machen. Genau, und nicht immer noch zu sagen, ach ja, bei mir, ich musste da ja auch früher durch, ich hatte ja auch alles, so ein bisschen wie mit dem Jurastudium, ich musste da ja auch durch, sondern dass man einfach mal sagt, nee, es ist auch wirklich anstrengend und diese Fremdbestimmung, gerade wenn die Kinder dann krank sind, was auch immer,
es ist einfach viel. Und da ist es eben ganz wichtig aus meiner Sicht, dass die Führungskräfte auch eine gewisse Vorbildfunktion übernehmen sollten, wenn sie eben auch Kinder haben.
Kommen auch Personen zu dir, die gerade auf ihrem Karrieretrack an der Schwelle stehen? Zum Beispiel, ich bin Counsel und möchte ich den nächsten Schritt zur Partnerschaft gehen? Ich habe Bedenken oder mich hemmt das, weil ich Familien gründen möchte oder wir haben gerade ein Kind bekommen. Wie ist das, wie nimmst du das da wahr und wo kannst du da ansetzen, auch als Coach?
Ja, das sehe ich auch ganz oft und auch da ist zum Beispiel auch wieder die Persönlichkeitsanalyse super hilfreich im ersten Schritt, dass man erstmal wirklich ganz abstrakt sich anschaut, okay, was sind überhaupt deine Bedürfnisse, was sind deine Motive und meistens ist einfach ein ganz starkes Leistungsmotiv da. Wenn dann aber gleichzeitig auch ein starkes Work-Life-Balance-Motiv dazukommt, dann ist es natürlich, ja, dann kann es ein bisschen schwierig werden. Das kann dann einfach zu einer gewissen Zerrissenheit führen, dass man einfach das Gefühl hat, okay, ich möchte beides. Und dass man dann einfach so einen kleinen Reality-Check macht und guckt, okay, ist beides in dem Umfang wirklich möglich? Oder was ist jetzt erstmal vorrangig? Also das Thema Priorisieren ist da auch zum Beispiel wahnsinnig wichtig. Und das ist einfach das, was man im Coaching auch sehr gut besprechen kann.
Das kann ich mir vorstellen, gerade auch, weil es ja oftmals noch aus den aktuellen Partnern und Partnerinnen noch sehr häufiger anders vorgelebt wird, als das, was die nachrückende Generation sich vielleicht vorstellt.
Genau, das Thema Work-Life-Balance, da geht es ja nicht immer nur um Kinder, sondern auch einfach gerade jetzt durch die Generation unter uns, wir sind ja ungefähr gleich alt, aber die Generation, die jetzt nachrücken, dass die einfach auch gar nicht mehr unbedingt in Teilzeit gehen, weil sie Kinder haben, sondern vielleicht auch einfach, weil sie andere Vereinbarkeitsthemen haben.
Ja, Teilzeit ohne Grund. Hat auch seine Berechtigung, ne? Es muss nicht begründet sein, wenn es vereinbar ist. Genau, ja. Wie ist denn so die typische Spirale, die dazu führt, dass nämlich die Balance zwischen High-Performance und Wohlbefinden nicht mehr gehalten werden kann?
Ja, das die typische Spirale, da muss man sagen, die ist schon ganz unterschiedlich. Aber was ich schon oft wahrnehme, ist eben diese Leistungsmotivation bei den Personen, die sich an mich wenden. Auch bei den, also beim Thema Motive spiegelt sich das wieder. Aber auch bei den sogenannten Charaktereigenschaften, beim Thema Gewissenhaftigkeit. Gewissenhaftigkeit, dazu könnte man auch sagen, das ist quasi so die Juristen-Charaktereigenschaft. Die ist einfach bei wirklich nahezu allen Personen, die sich an mich wenden, ist sie sehr ausgeprägt, weil ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Das Jurastudium, das ist jetzt auch kein Easy-Peasy-Studium. Da muss man sich auch, also man muss einfach diszipliniert sein. Man braucht auch eben eine Leistungsorientierung, eine Disziplinorientierung, auch eine gewisse Form der Strukturiertheit. Und das zieht sich dann aber eben durchs Leben durch. Und dann kann es eben auch kippen in Richtung Perfektionismus. Und da dann einfach wirklich mal zu gucken, okay, sind meine Maßstäbe, die ich an mich setze, sind die wirklich realistisch? Und führt es nicht vielleicht sogar auch eher dazu, dass ich einfach nie zufrieden bin und dass ich auch das Gefühl habe, nichts ist gut genug, was ich mache? Und da dann eben auch mal anzusetzen und zu gucken, also zum einen, dass ich erkenne für mich, ich habe vielleicht ein Thema mit negativem, ungesundem Perfektionismus, dass ich mir dann auch die sogenannten Glaubenssätze, die dahinter stecken, die im Englischen heißt es so ganz prägnant, automatic negative thoughts, also diese automatischen Gedanken, die dann immer wieder hochkommen, dass ich eben das Thema erkenne, dass ich das Thema bearbeite. Ich merke auch, dass das Thema Perfektionismus oft auch gar nicht alleine kommt, sondern leider im Dream Team mit dem Thema People-Pleasing, also dieses, ich möchte es allen recht machen, ich möchte es perfekt machen und ich möchte es auch allen recht machen, was einfach wirklich extrem viel Stress verursachen kann. Und dann einfach auch zu gucken, okay, was wären denn stattdessen auch realistische Erwartungen? Und man weiß zum Beispiel auch, wenn man sich jetzt den ganzen Thema Stress und Burnout anschaut, bei Eltern, also diesen sogenannten Parental Burnout, da gibt es eine belgische Psychologieprofessorin, die eine Studie gemacht hat. Und ursprünglich war die Hypothese, dass der Eltern-Burnout, der Parental Burnout, ausgelöst wird, wenn man viele Kinder hat, besonders viele Kinder hat oder wenn man beispielsweise alleinerziehend ist. Und das Ergebnis der belgischen Psychologieprofessorin war aber wirklich verblüffend, auch für die Leiter dieser Studie. Es ist nämlich nicht die Anzahl der Kinder oder ob ich alleinerziehend bin oder nicht, sondern dass das größte Risiko für Parental Burnout wirklich der eigene Perfektionismus ist. Und das muss man einfach auf dem Schirm haben, dass Personen da eben besonders gefährdet sind, die diese Tendenz zum Perfektionismus haben. Und was ich eingangs auch schon gesagt habe, wenn ich die Tendenz im beruflichen Kontext habe, dann ist es einfach so, dann habe ich die im privaten Kontext auch, weil ich eben nicht unterschiedliche Persönlichkeiten bin.
Das wirkt auch bei mir gerade nach.
Da können sich viele mit identifizieren. Und das ist einfach das. Und da eben wirklich wieder seine Grenzen zu kennen und zu verteidigen, seine Bedürfnisse zu kennen und auch dieses Thema Selbstfürsorge. Und bei Selbstfürsorge geht es eben nicht darum, dass ich jetzt mal zum DM renne und mir eine Gesichtsmaske kaufe, sondern auch da wieder auch mal Nein zu sagen zu Sachen, sich auch mal Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen, auch mal andere Eltern zu fragen, oh, kannst du meine Tochter, meinen Sohn vielleicht mal von der Schule mitnehmen, was auch immer. Also dieses Thema, ich muss alles selbst schaffen, was ich bei ganz vielen Juristen und Juristen sehe, dass man das auch wirklich mal kritisch hinterfragt. Also muss ich wirklich um jeden Preis alles selbst schaffen, mit der Quittung, dass ich irgendwann wirklich so fix und foxy bin. Genau.
Ja, oder back to, wir schlafen einfach mal am Wochenende aus, gerade auch die nicht Kinder haben. Wir lassen vielleicht mal eine Party weg und gönnen uns einfach den Netflix oder Amazon Prime Vormittag und schlafen lange und ach Gott, das würde ich auch gerne mal wieder.
am Wochenende und wir können noch ausschlafen.
Ja, ohne schlechtes Gewissen, das auch einfach zu tun, ne? Und nicht, ich muss jetzt dies, ich, ja.
Das ist auch ein ganz gutes Stichwort, ein schlechtes Gewissen. Das höre ich auch ganz oft, dass die Person, wenn sie nicht bei ihren Kindern sind, dass sie dann ihren Kindern gegenüber ein schlechtes Gewissen haben. Wenn sie aber umgekehrt, wenn sie nicht arbeiten und bei den Kindern sind, dann haben sie ein schlechtes Gewissen, weil sie im Job nicht alles geschafft haben. Also dieses
zerrissen sein.
Genau, dass man einfach und nirgendwo richtig präsent ist. Weder bei den Kindern, weil man denkt, ach Mist, ich muss aber noch die E-Mail eigentlich machen. Und das eben, also das ist auch ein ganz großes Problem, dieses, ja, ich bin zerrissen und immer ein schlechtes Gewissen.
Da bietet sich doch die Frage in dem Moment richtig gut an. Was ist denn darauf bezogen so dein Takeaway, was du jetzt gerade hier für die Zuhörer aus der Jura-Bubble in puncto Vereinbarkeit und ja vielleicht Zerrissenheit oder um diese Spirale zu erkennen, gerne mitgeben möchtest?
Also ich finde ehrlich gesagt, das Wichtigste ist die Akzeptanz für einen selbst, dass man nicht um jeden Preis alles schaffen muss, sondern dass man auch da ein Stück weit akzeptiert, dass manche Sachen einfach auf der Strecke bleiben. Und dass man auch einfach lernt, für sich selbst auch Prioritäten zu setzen und einfach wirklich auch mal hinterfragt, muss es jetzt wirklich noch dieser fancy Geburtstagskuchen sein oder reicht es, wenn ich jetzt auch einfach vom Supermarkt einen tiefgefrorenen Kuchen habe und ein paar Schleichtiere noch draufstelle, was auch immer. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also einfach dieses, was sind wirklich meine Prioritäten, weil wir können einfach mit Kindern, wir können nicht alles schaffen, was wir vielleicht wollen und dass wir da einfach auch so ein bisschen realistisch dran gehen, für uns selbst auch sagen, dieses ganze Prinzip mit Good Enough Parent finde ich auch einen ganz tollen Ansatz, dass man da auch einfach ein Stück weit mehr Selbstgefühl mit sich selbst hat.
Gibt es einen speziellen Vereinbarkeitshack, den du teilen möchtest? Vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung?
Wo mein Evergreen ist und den habe ich witzigerweise von meiner Tochter sogar übernommen, aus der Schule meiner Tochter. Das ist die sogenannte Golden Time, die meine Tochter jeden Freitag um 14 Uhr hat. Non-negotiable, also jeden Freitag um 14 Uhr dürfen die eine Stunde lang machen, was sie wollen. Und das ist wirklich was, was Eltern auch sehr, sehr gut in ihren Alltag integrieren können. Einfach dieses Thema Me-Time, aber auch wirklich non-negotiable zu machen, also wirklich mit einem Kalendereintrag, dass er eben nicht hinten runterfällt und einfach mal eine Stunde das machen, worauf man Lust hat, sei es jetzt einfach mal eine Stunde durch Instagram zu scrollen oder einfach mal oder
was einem gut tut, ne?
Einfach, es ist ganz egal, irgendwas, was einem gut tut, was eben auch nicht produktiv sein muss. Deswegen habe ich auch gerade das Instagram-Beispiel genommen, einfach irgendwas, ja, irgendwas ganz Plattes oder mal einfach durch eine Zeitschrift zu blättern, ganz egal.
Also ich selber habe auch oft genug festgestellt, es fällt einem, wenn man so eingebunden ist in ganz viele Sachen, es fällt einem echt auch schwer, mal gar nichts zu tun. Mal nur zu liegen und an die Decke zu gucken. Ihr könnt alle lachen, aber es ist, versucht es mal. Und wirklich auszuhalten, nicht wieder die Gedankenspirale, ich muss noch dies, ich muss noch das und ich springe sofort wieder auf oder ähnliches. Loslassen. Es ist schwierig.
Ja. Und das aber zu lernen und es auch als Investition zu sehen. Und gerade, was du vorhin auch schon gesagt hast, gerade in den stressigen Zeiten, ist es umso wichtiger, dass wir wirklich schauen, dass es uns gut geht. Und es muss jetzt auch nicht einen ganzen Tag sein, sondern 60 Minuten einfach mal dieses ganze Thema Mental Load einmal kurz auf Pause-Taste drücken und einfach irgendwas machen, was eben auch nicht auf der To-Do-Liste ist. Und das ist ganz wichtig. Es ist einfach irgendwas und das ist ganz individuell. Vielleicht einfach mal eine Stunde einfach schlafen, was auch immer. Also das ist genau einfach das, was einem gerade gut tut, was man sich sonst vielleicht auch eher verbietet, weil man sagt, ach, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Genau.
Mega guter Hack. Und ich ergänze da gerne auch einmal, was ich auch lernen musste. Das Gleiche gilt auch Kinder können mal Langeweile aushalten und sich selbst beschäftigen. Wir müssen nicht als Eltern 24/7 Bespaßung machen. Das ist völlig in Ordnung, wenn man einem Kind, je nach Alter natürlich, auch mal sagt, nee, guck mal, mach mal und nicht immer gleich eingreift und den Pausenclown macht und meint, man muss jetzt immer was Produktives mit dem Kind tun.
Ja, und immer was bieten. Und das finde ich total schön, dass du das erwähnst, weil das merke ich auch bei meinen Kindern, wenn man die einfach mal spielen lässt, also dieses freie Spiel, wie kreativ die dann auch werden und in was für Welten die abtauchen, das ist nochmal ein ganz anderes Level, ehrlich gesagt.
Total. Ich sehe schon, also wenn jemand wirklich Themen hat, die da bei dir reinpassen, ich glaube, ihr seid da bei Anna gut aufgehoben. In die Shownotes kommen natürlich die Links zu ihren Profilen, zu ihrer Website und dann stöbert einfach mal. Schickt Anna gerne eine Kontaktanfrage, meldet euch bei ihr, wenn ihr merkt, oh, da habe ich mich wiedergefunden. Wollen wir mal reden? Sie freut sich. Und ich freue mich unheimlich auf meine letzte Frage. Und zwar stelle ich jedem Gast oder jeder Gästin die Frage, wen nominierst du, liebe Anna, als nächsten Legal Truffle in Sachen Vereinbarkeit und als nächsten Gast für diesen Podcast?
Oh, das finde ich eine ganz schöne Frage. Und ich musste da bei der Frage direkt an Andrea Bernays denken, die Rechtsanwältin ist seit ganz vielen Jahren und aber parallel auch schon seit ganz vielen Jahren ehrenamtlich tätig ist. Wirklich ganz, ganz bemerkenswert. Zum einen ist sie seit mittlerweile 14 Jahren für die Telefonseelsorge in Düsseldorf tätig und ist da auch im Vorstand. Finde ich ganz, ganz fantastisch und beeindruckend. Und zum anderen ist sie aber auch Mentorin beim DJB, beim Deutschen Juristinnenbund, aber auch bei der Organisation Ment for Migra, Mentorinnen für Migranten, und unterstützt da ein Kind beim Lesen lernen.
Wahnsinnig spannend. Danke für diese Weiterempfehlung. Ich werde sehr, sehr gerne zu Andrea Kontakt aufnehmen. Schöne Grüße schon mal an der Stelle. Anna, herzlichen Dank für diese tolle Folge, für die Einblicke auf deine Arbeit, was du tust und wirklich auch ja mit vielen Insights und schon Impulsen, die du mitgegeben hast. Das macht Lust auf mehr. Wir werden garantiert auch mehr und viel mehr noch von dir in der nächsten Zeit weiterhören. Ich freue mich drauf. Und wer weiß, was sich zwischen uns auch noch alles tut. Da haben wir ja auch viele Überschneidungspunkte. Ja, herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich freue mich auf alles, was kommt und auch an möglichen Kooperationen mit dir.
Wir sehen und hören uns. Wir verraten nicht zu viel.
Genau.
Bis dann, liebe Anna.
Mach's gut. Tschüss.
Ihr möchtet mehr über Legal Truffles erfahren? Dann besucht unsere Homepage unter www.legaltruffles.de. Folgt uns bei LinkedIn und Instagram und vernetzt euch auch gerne mit mir bei LinkedIn. Lasst uns gerne auch eure Bewertung für diesen Podcast da. Bis zur nächsten Folge mit einem weiteren Legal Truffle. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.